Kennen wir das? Man müht sich ab, gibt sein Bestes und das Ergebnis ist enttäuschend. Eigentlich kann man es nicht besser machen, aber es hat nichts gebracht. Der Erfolg blieb aus. Ein Beispiel für Fußballfans. Am 22. April hat die Fußballmannschaft Bayern München gegen Real Madrid gespielt. In diesem Spiel haben die Bayern fast alles richtig gemacht. Mein Sohn hat mir die Statistik zugemeldet. Die Bayern hatten mit Abstand den höchsten Ballbesitz. Sie haben deutlich die meisten Kopfballduelle gewonnen. Sie bekamen 5-mal mehr Ecken als Real. Die Bayern hatten doppelt so viele Torschüsse auf das Tor von Real Madrid wie umgekehrt. Die Bayern haben gekämpft. Sie waren spielerisch überlegen, sie haben alles richtig gemacht, bis auf eines. Sie haben kein Tor geschossen. Das haben die Madrider gemacht und damit haben sie das Spiel gewonnen. Ein zweites Beispiel für die Bibelkenner unter uns. Allerdings kann ich da nicht mit einer Statistik aufwarten. Es gibt im Neuen Testament einen Bericht, dass erfahrene Fischer die ganze Nacht gefischt haben und nicht einen Fisch gefangen haben. Sie haben alles richtig gemacht, trotzdem kein Erfolg. Heute geht es um einen ähnlichen Fall im Predigttext. Eine Frau hat sich in bester Absicht für Jesus Christus ins Zeug gelegt, um sich dann von ihm sagen zu lassen, das war zwar gut gemeint, aber du bist am eigentlichen Ziel vorbeigeschossen. Ich lese aus dem Text von Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden. Der Text kannst du dann die Wand schmeißen. Ich habe mit beide Übersetzungen, ich lese aus der Hoffnung für alle. Ich fange nochmal an. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesus und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir gar nicht hilft? Sie überlässt mir die ganze Arbeit. Kannst du ihr nicht sagen, dass sie auch etwas tun soll? Doch Jesus antwortete ihr, Martha, Martha, du machst dir viel Sorgen und mühst dich um Dinge, die im Grunde nicht so wichtig sind. Wichtig ist nur eins, und das hat Martha verstanden, und davon werde ich sie nicht abbringen. Der Text gehört zu den Berichten im Neuen Testament, die ziemlich bekannt sind. Und es wird eigentlich nichts Besonderes darin erzählt. Jesus ist unterwegs mit seinen Begleitern und wird von einer Frau in ihrem Haus aufgenommen. Dort lebte sie offensichtlich mit ihrer Schwester zusammen. Und wenn viele Leute zu Besuch kommen, gibt es in der Regel für die Hausfrau viel zu tun. Die Gäste sollen sich ja wohl und willkommen fühlen. Verantwortlich für das Wohl der Gäste fühlte sich bei diesem Besuch nur eine, nämlich die Martha. Und Martha wurde ihrer Verantwortung voll gerecht. Sie gab ihr Bestes, bis sie an ihre Grenzen kam. Sich alleine um die Gäste zu kümmern, wurde ihr dann doch zu viel. Während Martha sich voll ins Zeug legte, sah sie ihre Schwester nur da sitzen. Maria hörte zu, während Martha sich abmühte. Und das fand Martha unangemessen von ihrer Schwester. Daran wollte sie was ändern. Und eigenartigerweise wandte sich die Martha nicht an ihre Schwester, sondern an den Gast, an Jesus. dem sie offenbar mehr Einfluss auf ihre Schwester zutraute, als sie ihn selber verspürte. Jesus sollte gewissermaßen der verlängerte Hebel ihres Anliegens und ihrer Wünsche sein. Eine gängige Methode bis heute, nicht den direkten Weg bei einem Konflikt zu wählen, sondern den indirekten und dabei noch andere als Verstärker mit ins Boot holen. Noch etwas fällt auf. Martha hat mit ihrer dienenden Haltung Macht ausgeübt und Macht ausüben wollen über ihre Schwester. Kennen wir sowas auch? Vermutlich war es nicht das erste Mal, dass sich die Martha von ihrer Schwester im Stich gelassen fühlte. Um ihrem Anliegen Geltung zu verschaffen, kam sie nicht mit einer Bitte zu Jesus, sondern mit einem Vorwurf. Herr, siehst du nicht? Herr, kümmert es dich nicht? Das heißt doch mit anderen Worten, erkennst du nicht, was meine Schwester jetzt tun sollte? Siehst du das nicht? Dein Reden ist sicherlich wichtig und interessant, aber was sagst du und deine Begleiter, wenn es heute Abend kein Abendessen gibt? Ich finde es unangemessen, bei so vielen Leuten dafür alleine Sorge tragen zu müssen. Wer so mit seinem Gast redet, muss ein vertrautes Verhältnis zu ihm haben. Aber Martha hatte offensichtlich auch ein respektvolles, denn sie sprach Jesus eindeutig mit Herr an. Und nach dem Vorwurf der Martha kam gleich die Aufforderung, die nach einem Befehl klingt, hinterher. Sage ihr nun, dass sie mir helfe. Das war eine prekäre Situation. Die Gastgeberin beschwert sich beim Gast über ihre Schwester, weil diese nicht ihr hilft, die Gäste zu bewirten, sondern dem Gast lieber zuhört. Die Antwort Jesu zeigt, dass er sich nicht in eine Rolle pressen lässt, auch nicht vor den Kahn spannen lässt. Sie zeigt aber auch, dass Jesus der Herr ist, auch der Herr in dieser prekären Situation. Und Jesus sagt, Martha, Martha. Diese Namensdoppelung macht deutlich, was jetzt kommt, hat besonderes Gewicht. Mir ist im Neuen Testament sind mir nur zwei Stellen bekannt, wo es eine Namensdoppelung gibt. Beide Male führt es zu einer Wechsel- oder Weichenstellung für das Leben der Betroffenen. Das eine Mal ist es, als Jesus dem Petrus, der noch Simon hieß, kurz vor seiner Verleugnung sagte, Simon, Simon, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das andere Mal war der Saulus unterwegs nach Damaskus, der wollte dort Christen verfolgen und Jesus begegnete ihm mit den Worten, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Beide Anreden Jesu hatten für die Betroffenen lebensverändernde Wirkung zur Folge. Was die Namensdoppelung bei Martha betrifft, ist nichts überliefert, aber Jesus gibt damit ein sehr deutliches Signal. Und Jesus sagt ja zu Martha nicht, Jesus sagt zu Martha, ich kann dich voll verstehen, du füllst deine Rolle als Hausfrau auf vorbildliche Art und Weise aus. Und nun fühlst du dich von deiner Schwester alleingelassen, weil sie dir nicht hilft, sondern mir zuhört. Du meinst es wirklich gut. Aber in diesem Fall sitzt du völlig auf dem falschen Dampfer. Du hast vor lauter Pflichtgefühl nicht mehr gemerkt, worauf es in diesem Moment ankommt. Maria hat es verstanden. Und danach gehandelt. Maria hat sich für das Richtige entschieden in dieser Situation und das kann ihr niemand nehmen. Ich denke, der Begebenheit, von der hier berichtet wird, wird man nicht dadurch gerecht, indem man es auf zwei verschiedene oder unterschiedliche Menschentypen reduziert. Auf der einen Seite die Macher, die handeln, anpacken und Entscheidungen treffen, und auf der anderen Seite die in sich gekehrten Mystiker, die sich gerne zurückziehen, wenn es darum geht, etwas zu erfahren. Wenn Martha zum Beispiel bei einem Besuch nicht den Jesus bewirtet hätte, sondern vielleicht gesagt hätte, ich ziehe mich jetzt zurück, ich bete und lese in den Schriften, und sie hätte dann zu Jesus nach einer Zeit gesagt, also kannst du nicht zu der Maria auch sagen, dass sie sich genauso machen soll wie ich, zu mir setzen und lesen und beten. Ich denke, dann hätte Jesus genauso gehandelt und Martha geantwortet. Was war denn der Fehler von der Martha? An Marthas Verhalten ist prinzipiell nichts zu bemängeln. Sie hat prinzipiell alles richtig gemacht. An ihrem Bemühen und Sorgen für die Gäste ist nichts auszusetzen. Dennoch, bei allem Bemühen und allem Einsatz hat Martha, um bei den beiden ersten Beispielen zu bleiben, kein Tor geschossen. Und sie hat nicht einen Fisch gefangen. Ja, Martha hat kein Tor geschossen und keinen Fisch gefangen, weil sie in ihrer Rolle und Pflichterfüllung nicht erkannte, worauf es in diesem Moment ankommt. Martha war betriebsblind. Sie dachte wohl, wenn der Herr kommt, ist ihm Dienen immer das Richtige. Erkennbar an Marthas Verhalten ist auch, dass sie Tendenzen zu einer dienenden Herrscherin hatte. Jesus ließ sich davon nicht beeindrucken. Jesus belehrte sie eines Besseren. Er sagte, es käme in diesem Fall nur auf eines an. Nämlich, wenn ich zu euch rede, dann redet nicht irgendjemand zu euch, sondern der, der vom lebendigen Gott zu euch gesandte. Wenn ich zu euch rede, dann zählt für euch nur das eine, und das ist mir zuhören. Wenn ich zu euch rede, da sind alle, aber auch alle anderen Notwendigkeiten zweitrangig. Und wenn ich zu euch rede, dann meine ich nicht irgendjemand, sondern genau euch, die ihr mir zuhört. Bei dem Verhalten von Jesus fällt auf, dass er sich bei allem Sendungsbewusstsein nicht aufgedrängt hat. Er hat sicher nicht am Anfang gesagt, kommt mal alle her und hört mir alle zu. Das hat er sicher auch nicht zu Martha gesagt. Jesus schritt erst ein, als Martha sich anschickte, Jesus zu benutzen, um ihre Schwester Maria vom einzig richtigen Handeln in diesem Moment abzubringen. Dieses Verhalten Jesu zeigt, dass er nicht manipuliert hat, dass er keine Macht ausgeübt hat, aber es macht sehr deutlich, dass er in Vollmacht gehandelt hat. Was hat Maria in dieser Situation richtig gemacht? Maria hat die Gunst der Stunde erkannt und danach gehandelt. Und dazu gehörte es in diesem Fall, sich dienen zu lassen und nicht selbst zu dienen. Maria nahm die heilsamen Worte Jesu in sich auf. Sie wollte ganz nah bei Jesus sein und setzte sich zu seinen Füßen. Das Verlangen von Maria war, von Jesus so viel wie möglich zu empfangen, während Martha dem Bedürfnis nachging, Jesus viel zu geben. Die eine handelte als Gastgeberin, die andere als Gast. Und Jesus hat die beiden Frauen ja nicht gegeneinander ausgespielt. Im Johannes 11, Vers 5 steht, Jesus hatte Martha lieb und ihre Schwester. Es geht nicht darum, die beiden Frauen gegeneinander auszuspielen, sondern darum zu erkennen, was in der jeweiligen Situation das Gebotene ist. Und wenn Jesus im Spiel ist, dann geht es auch noch darum, heil zu bekommen und selbst heil zu werden. Wer seinen Worten hört und diese tut, der gleicht einem klugen Bauherrn, sagt Jesus an einer anderen Stelle. Es geht also nicht nur darum, Jesu Worte zu hören, sondern sie auch wirksam werden zu lassen im praktischen Leben. Aber erst einmal geht es darum, diese Worte zu hören, in sich aufzunehmen, sie bei sich selbst zu verankern. Und genau dem gab Maria vor allem anderen den Vorzug und den Vorrang. Und deshalb war das, was die Maria gemacht hat, das Einzige, das Notwendige, das Gebotene. Wieso sollten die Worte Jesu so bedeutsam und besonders sein? Es geht uns doch gut in Deutschland. Wir sind fast alle wirtschaftlich unabhängig und leben in gesicherten Grenzen. Wir haben einen Wohlstand, der unvergleichlich ist in der Menschheitsgeschichte. Es geht uns doch gut, obwohl Jesus für die meisten Menschen keine oder eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Wieso sollte dem Hören auf Jesu Worte alles andere untergeordnet werden? Weil es im Leben um mehr geht als ums Wohlbefinden und es geht um mehr als um wirtschaftliche Unabhängigkeit und Wohlstand. Petrus, ein Nachfolger Jesu, brachte es auf den Punkt, als er zu Jesus sagte, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und Jesus selbst, als er in einer für sich bedrohlichen Situation war, gab von sich, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das Leben ist nicht zu trennen vom Hören auf den lebendigen Gott. Zumindest nicht das Leben, das sinngebend, frohmachend, friedenstiftend ist und ewig bleibt. Bei Jesus sein, seine Worte hören, bedeutet nicht, stundenlang einer Vorlesung beizuwohnen, die jeden überfordern würde. Das war auch sicher nicht der Fall im Haus von Martha und Maria. Jesus hat die Maria bestimmt nicht mit einem Wortschwall zugedeckt und die anderen. Die Worte und Gleichnisse Jesu im Neuen Testament sind geprägt von einer Einfachheit, einer Verständlichkeit, einer Kürze und vor allem einer Nachhaltigkeit, die unvergleichlich sind in der Literaturgeschichte. Allein die Gleichnisse Jesu sind bis heute nach über 2000 Jahren nicht ausgeschöpft. Vielmehr entfalten sie heute noch eine Lebendigkeit, eine Kraft, eine Frische, die beispiellos ist. Was kann das für uns heute bedeuten, Jesus zu Füßen zu sitzen? Er wird ja nicht mehr als Mensch in unsere Wohnung kommen. Wir haben heute etwas, das die Menschen zur Zeit Jesu und kurz danach nicht hatten. Wir haben seine Worte schriftlich vorliegen. Im Neuen Testament sind nicht alle, aber viele Worte Jesu festgehalten. Wir können sie uns erschließen, wenn wir uns dafür entscheiden, uns von ihm ansprechen zu lassen. Dabei geht es nicht darum, alle Worte auswendig zu lernen, sondern sie so zu nützen, dass sie uns in unserem Leben dienen. Wir können uns von seinen Worten bedienen lassen, wie Maria, die zu Füßen Jesus sich gesetzt hat. Wir können uns, wenn wir uns dafür entscheiden, uns unsere Tagesration abholen. Wir können, wenn wir uns dafür entscheiden, den von Jesus versprochenen Beistand, den Heiligen Geist bitten, uns zu dienen, um die Worte Jesu in unser persönliches, praktisches Leben hineinwirken zu lassen. Und wer sich darauf einlässt, wird entdecken, es bringt was, sich beständig auf sein Wort einzulassen. Er wird merken, es bringt nicht mehr Geld, aber mehr Frieden, mehr Gelassenheit, mehr Freude, Zuversicht, Beständigkeit und Gewissheit. Er wird merken, das sind Worte, die tragfähig sind für das Leben. Ja, die das Leben selbst tragen, weil es Worte ewigen Lebens sind. Die Worte Jesu ausschließlich im stillen Kämmerlein auf sich wirken zu lassen, wäre eine Verengung, würde den ihr innewohnenden Reichtum nicht zur Entfaltung bringen. Viel fruchtbarer werden diese Worte für uns, wenn wir uns sie gemeinsam erschließen. Was ist aber, wenn wir so beschäftigt sind, dass wir dazu gemeinsam gar nicht mehr kommen? Kann es sein, was die Betriebsamkeit betrifft, dass wir im persönlichen Leben oder auch im Gemeindeleben einen Martha-Virus haben? Kann es sein, dass wir vor lauter Verantwortung und Pflichtgefühl, ähnlich wie Martha, das Eigentliche nicht mehr sehen, erkennen oder wahrnehmen? In der letzten Gemeindestunde hat die Susi Neufeld diesbezüglich einen radikalen Vorschlag gemacht. In der kommenden Gemeindestunde wollen wir als Leitungskreis dazu Stellung nehmen und der Gemeinde einen Vorschlag machen. Bezogen auf den Predigttext geht es um die Frage, was können wir von Maria lernen und was können wir davon umsetzen in unserem persönlichen Leben und in unserem Gemeindeleben. Im gemeinsamen Erschließen des Wortes Gottes liegt ein Geheimnis und eine Kraft. In der Gesellschaft, in der wir leben, wird viel von Gemeinschaft geredet, aber sie entwickelt sich mehr und mehr zu einer Ich-Gesellschaft. Es kommt auf den Einzelnen an, wie er sich durchsetzt im Leben. Von Mobbing, andere ausgrenzen, sie schikanieren oder einfach wegzuekeln, hört man vermehrt. Nicht nur im Berufsleben, sondern auch aus der Schule und überall. Dauerhafte, verlässliche Beziehungen in Ehe und Familie hat vom Wunsch des Einzelnen her einen sehr hohen Stellenwert, wird aber weitgehend in der veröffentlichten Meinung als überholt und dargestellt und behandelt. Und das bleibt nicht ohne Auswirkungen, auch in unserer Gemeinde. Wir werden stärker, als wir meinen oder wahrhaben wollen, von der veröffentlichten Meinung beeinflusst oder lassen uns beeinflussen. Das Gegenmodell Gottes ist die lebendige Gemeinschaft in Ehe, Familie und die lebendige Gemeinde Jesu. Und diese Gemeinschaft kann nur lebendig bleiben, wenn wir uns den Worten Jesu öffnen. Gott hat jeden Menschen auf Gemeinschaft hin angelegt. Und als Christen haben wir die Möglichkeit, diese Gemeinschaft mit dem Leben zu erfüllen, das Gott für uns anbietet. Von Maria können wir lernen, wie als Einzelne und als Gemeinde zur Quelle zu gehen, an der Quelle zu bleiben und von Jesu Worten uns bedienen zu lassen. Denn Jesus geht es um ein erfülltes und freies Leben.